Pausengespräch. 20 Minuten aus der Semperoper Dresden.
Herzlich willkommen zu unserem Pausengespräch. Ich bin Kai Wessler, ich bin Dramaturg hier an der Semperoper und ich habe mich hier getroffen mit Heike Scheele, der Bühnenbildnerin, die uns gerade das Bühnenbild zu Don Carlos geschenkt hat. Herzlich willkommen.
Ich freue mich sehr, vielen Dank. Ich bin sehr gerne hier.
Ja, wir stehen gerade oder befinden uns gerade mitten in den Endproben von Don Carlos. Wir haben gestern zum ersten Mal dein Bühnenbild mit Menschen drin gesehen. Es gibt eine große Bibliothek, die da auf der Bühne steht.
Richtig.
Eine Bibliothek aus der frühen Neuzeit, ein Renaissance-Gebäude. Und spielt Don Carlos tatsächlich in der Renaissance, Ende des 16. Jahrhunderts. Sag doch mal, wie bist du eigentlich gemeinsam mit der Regisseurin Vera Nemirova auf dieses Bild einer Bibliothek für dieses Stück gekommen?
Das hat sich fast zwangsläufig ergeben. Also es ist ja keine bürgerliche Bibliothek, wie wir das alle zu Hause ansatzweise haben, sondern es ist eine Klosterbibliothek. Wir werden auch Mönche darin herumwuseln haben. Und das ist ein Ort, wo in der Zeit Wissen gehortet worden ist, also gesammelt worden ist. Es gab Abschriften, es wurde da drin gearbeitet. Und Wissen ist gleich Macht, sagt man ja heute auch noch. Also das ist ein Machtzentrum, ein königliches Machtzentrum, wo diese Bücher mit den Geheimnissen, mit Wissen gesammelt werden. Und von da aus ist eine große Schaltstelle.
Jetzt wissen wir ja alle, wenn wir selber viele Bücher zu Hause haben und einmal umziehen, Bücher sind sehr, sehr schwer. Und die Folianten, wir haben ja gestern Abend auch gesehen, wie dann Mönche Abschriften gemacht haben, die sind unglaublich schwer. Das sind aber doch keine echten Bücher, die da auf der Bühne stehen.
Nein, das sind keine echten Bücher. Da muss man so ein bisschen eine Quadratur des Kreises hinbringen, weil auf der Bühne die Sachen, die da stehen, die dürfen natürlich nicht zu schwer sein. Die müssen jeden Tag gehandelt werden. Es muss aufgebaut, abgebaut, weggestellt, ins Magazin, wieder zurück, wieder aufgebaut, verpackt. Also es passiert ganz viel mit diesen Teilen. Die meisten Bücher, die nicht gebraucht werden, das sind, also die Bücherregale sind an sich schon nicht sehr tief. Und wir haben nur einen Teil von den Büchern, also 15 Zentimeter Tiefe. Aber die Werkstätten haben, jedes einzelne Buch ist ein Styroporkern und der Druck von einem alten Buch ist rumgeschlagen. Und diese 5200 Bücher sind einzeln in die Regale eingeräumt und verklebt worden. Dadurch hat man eine Lebendigkeit, weil das natürlich millimeterweise ein bisschen vor, ein bisschen zurück und durch Licht und Schatten, dadurch entsteht ein ganz, ganz realistisches Bild.
Ich würde gleich gerne noch eine Frage zu der Bedeutung der Bücher stellen, aber vorher nochmal die Frage, wenn du sagst, einige Bücher sind kaschiert, so nennt man das am Theater, aus Styropor andere Bücher sind wirklich so, dass man sie rausnehmen kann, dann bedeutet das ja, dass wenn du das Bühnenbild planst, lange Zeit vor der Premiere, du schon eine Idee haben musst, wo müssen Bücher stehen, die man benutzen kann als Requisit und wo müssen Bücher sein, die man nicht benutzen kann. Woher weißt du das lange vor den Proben?
Also wenn man so ein Jahr vorher am Modell baut oder an den Plänen, dann weiß man das natürlich noch nicht. Man kann das nur schätzen. Wir haben ja auch in dieser Bibliothek diese zwei fahrbaren Bibliotheksleitern und die Mönche in den Kutten turnen da ja auch schön rauf und runter. Und ich habe sozusagen dann freien Platz gelassen, also wo die Bücher noch nicht eingeklebt sind. Und dann, wo die Regie dann das benutzen möchte, ist das ein bisschen flexibel, natürlich im Rahmen. Grundsätzlich muss man sich einig sein, aber im Detail gibt es immer noch Möglichkeiten, ein bisschen was zu ändern.
Das ist ja auch eine Herausforderung für eine Bühnenbildnerin. Also du musst einen Möglichkeitsraum für die Regie schaffen.
Klar.
Und ganz viel vorher wissen, aber immer noch ganz flexibel sein, reagieren
aber
zu können.
Ich bin ja auch kein Architekt und ich bin kein Innenarchitekt. Das heißt, ich schaffe nichts, was fertig ist, in Stein gemeißelt sozusagen, sondern ich versuche, eine Voraussetzung zu schaffen, dass in diesen Räumen was passieren kann. Auf der einen Seite, was zwischen den Menschen auf der Bühne passiert, aber auf der anderen Seite auch, was mit Details im Raum passiert. Möbel oder eben was mit Wänden möglich ist. Es gibt in dieser Bibliothek auch ein Geheimfach, also wo man so Bücher rausnehmen kann. Es gibt zwei Geheimtüren. Also es sind so ein paar Sachen eingebaut, die es lebendiger machen.
Ich greife noch ein Stichwort auf, nämlich das Modell. Mhm. Ich kenne diesen Moment, wenn wir mit Regisseuren Vorgespräche geführt haben und dann reist irgendwann der oder die Bühnenbildnerin an mit einem großen Paket und einem großen Modell, was dann aufgebaut wird. Ja. Das ist ein ganz toller Moment in den Vorgesprächen. Aber vom Modell zum fertigen Bühnenbild gibt es ja Zwischenschritte. Also ein Architekt zeichnet ja Pläne.
Ja, ich puste das ja nicht auf und dann ist es da. Das ist ja so nicht. Und es sind ja auch alles, also es sind alles Prototypen. Mhm. Das muss man alles quasi entwickeln. Und das ist keine Idee, die dann irgendwie entsteht, sondern das sind viele, viele Arbeitsschritte. Und für mich ist ein ganz wichtiger Modellbau. Also ich baue das ganze Modell, also ich baue gerne im Maßstab 1:25. Mhm. Ich finde, das ist eine Größe, da muss man noch nicht so genau bauen, dass man jetzt jede Milchkanne genau baut. Aber man sieht schon eine Atmosphäre oder man sieht Größenordnung. Also für mich ist der Maßstab ideal. Mhm. Man kann sich auch an andere Maßstäbe gewöhnen. Das ist, aber da arbeite ich seit langem mit. Und dieses Modell, das wird dann umgesetzt in technische Zeichnung. Der nächste Schritt ist, dass die Konstrukteure das in aufbaubare, praktische, nicht zu schwere Bauteile verwandeln, die dann in den Werkstätten gebaut werden. Mhm. Und die dann den Anforderungen, die auf der Bühne sind, also standhalten.
Die Bibliothek als Machtraum hast du gerade schon ein Stichwort genannt. Mhm. Es gibt diese Geheimtüren, es gibt geheime Fächer. Man kann auch Briefe zwischen den Büchern verstecken. Mhm. Also es gibt eine ganze Reihe von Spielmöglichkeiten in dieser Bibliothek. Aber die Bibliothek hat ja auch was zu tun mit Meinungsfreiheit, mit Gedankenfreiheit. Wir befinden uns in der Zeit, in der der Buchdruck erfunden worden ist, in der Flugblätter gedruckt worden sind.
Genau, genau.
Es gibt die große Szene des Auto da Fé im Stück.
Ja.
Und die ist ja sehr zentral. Und bei Vera Nemirova findet da eine Bücherverbrennung statt.
Ja.
Was passiert da mit der Bibliothek? Oder wie hängt das zusammen?
Dieses Auto da Fé, also man denkt ja immer, da werden dann jeden Tag stundenlang Ketzer verbrannt. Mhm. Aber der eigentliche Sachverhalt ist ja auch eine gewisse Abschreckung gewesen.
Ja.
Also, dass man die Menschen, die da vor Gericht saßen, gedemütigt hatte. Die mussten so große Hüte tragen und also die wurden wie geächtet.
Auch Gedanken abschwören.
Gedanken abschwören, also oder ihrem Glauben abschwören oder so. Das ist ja eigentlich das Grundprinzip von so einem Auto da Fé. Und das wurde immer groß aufgezogen, also eigentlich wie eine große Opernveranstaltung oder wie Freilicht. Also man kam da zusammen, das war wie Brot und Spiele.
Also Hinrichtungen als Fest.
Hinrichtung als Fest, genau. Und über diese Bibliothek und auch über den Satz von Heinrich Heine, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man bald auch Menschen, sind wir drauf gekommen, dass wir das gar nicht, also wir müssen nicht so tun, als ob wir, sondern wir werfen real Bücher ins Feuer. Mhm. Und das steht für diesen, den Versuch der Ausmerzung von Gedankengut.
Mhm. Macht ja auch einen weiten Assoziationsraum auf von von dieser Zeit der Reformation, Inquisition. Beide Seiten haben mit Bücherverbrennung gearbeitet.
Aber man muss ja gar nicht so weit zurückgehen, sondern bei uns kommen natürlich auch sofort Bilder im Kopf, die wir aus den 30er Jahren, das macht wirklich einen weiten Assoziationsraum auf.
Mhm. Mhm. Bis hin zu heutigen Zeiten, wo in Afghanistan die Taliban auch gegen Kulturgüter.
Genau.
Das war ein wichtiger Gedanke auch in der Inszenierung, dass es nicht nur um Bücher geht, sondern um Kultur, um Vernichtung von menschlichen Gütern.
Mhm. Ja.
Ich schlage auch da nochmal gleich den Bogen zur Theaterpraxis. Mhm. Feuer auf der Bühne stelle ich mir schwierig vor. Ich weiß, das ist auch eine Herausforderung für die Technik. Bücher, die verbrannt werden, brennen die Bücher wirklich?
Nein, natürlich nicht. Wir machen ja keinen Film. Es muss ja jeden Abend reproduzierbar sein. Mhm. Und wir haben da einen Rost gebaut. Da sind auch zwei, Klappen drin, wo man gefahrlos, also ohne dass irgendwie das in die Nähe von Feuer oder was kommt, da kann man gefahrlos die Bücher reinwerfen. Dann haben wir in diesem Rost aber auch eine Spezialvorrichtung, dass wir über eine Breite von 5 Metern eine Flamme hochschlagen lassen können, die dann wirklich eine Weile brennt. Das Ganze wird wunderbar von Licht unterstützt, sodass man sehr das Gefühl von einem Flächenbrand hat. Sowas wird natürlich von der Feuerwehr abgenommen. Es muss sehr ungefährlich sein. Es gibt immer eine Vorrichtung, dass man mit einem Griff die Flammen sofort löschen kann, wenn irgendwas sein sollte oder irgendwas in die Nähe da kommt. Also es passiert immer unter Aufsicht des Bühnenmeisters und der Feuerwehr, die rechts und links dann schon mit Löschgerät im Ansatz sitzen.
Es gibt danach, nach dem Auto da Fee, nochmal ein neues Bild. Die Bibliothek ist ausgebrannt.
Ja, richtig.
Also das heißt, das Bühnenbild verwandelt sich einmal komplett.
Ja, also zum Auto da Fee haben wir den großen Pausenumbau. Da verwandelt es sich völlig. Da sind wir auch aus dieser Klosterbibliothek raus. Und mit einem riesengroßen verbrannten Bücherregal, also wo so verbrannte Bücher und noch so ein bisschen übergeblieben sind, das ist wie eine Erinnerung an den ersten Raum. Mhm. Das ist dann das Gefängnis, in dem also Carlo dann sitzt.
Die Gitterstruktur der Bücherregale wird auch
wird auch wieder Gefängnis aufgenommen. Antun, ja.
Du bist ja bekannt geworden mit so Bühnenbildern, die wirklich so ein bisschen wie Zauberkästen sind. Am Theater sagt man, ein Bühnenbild, das etwas können muss.
Ja, das mache ich auch sehr gerne. Also, dass man mit Sachen, die einem eigentlich erstmal ganz normal vorkommen, dass man die so verändern kann, dass man noch neue Bedeutungen oder eine andere Emotion auslösen kann. Also sowas gefällt mir sehr.
Und auch Bühnenbilder, die sich immer wieder neu verwandeln, dass man als Zuschauer eigentlich denkt, jetzt habe ich alles gesehen und dann kommt noch mal was.
Ja, ja, so funktioniert es ja im Leben. Man sieht ja auch nicht jeden Tag alle Sachen gleich oder man geht jeden Tag denselben Weg und an einem Tag fällt einem das auf und am anderen sieht man plötzlich eine Ecke, die man anscheinend vorher noch nie bemerkt hat. Das hat ja sehr mit unserem, also wie wir, man sagt ja, wie wir gerade drauf sind oder so, zu tun, was man wahrnimmt.
Diese Zauberkästen von Heike Scheele, entstehen die, bist du diejenige, die diese Zauberkunststücke des Bühnenbildes einbringt oder sind das Wünsche von Regisseuren, die sagen, mach mir ein Bühnenbild, was im fünften Akt nochmal ganz anders aussieht?
Also das Tollste ist ja, wenn es eine Zusammenarbeit ist, wo aus gemeinsamen Ideen ein Raum entsteht. Also ich nenne das immer, das ist wie ein, ja eigentlich wie ein nonverbales Gespräch. Wir sprechen über was und ich stelle dann was ins Modell, dann kann die Regisseurin oder der Regisseur, ach und wenn das dann so und so und können wir nicht noch und so entsteht das dann. Das ist ja auch ein langer Prozess, also im Normalfall beschäftigen wir uns ja halbes, ein Dreivierteljahr und bauen um und im Modell jetzt und verwerfen und machen die wildesten Sachen und so langsam wird es dann auf eine Realität, die dem Rahmen von technischen Möglichkeiten, Werkstattzeit, Etat, die sich da einpassen muss. Und das meine ich nicht als Kompromiss, sondern das ist einfach, man muss sich irgendwann mal entscheiden.
Jetzt hast du mir gerade das Stichwort gegeben, die lange Entstehungszeit. Bei Don Carlos hatten wir eine sehr lange Entstehungszeit. Die Produktion hätte eigentlich Ostern 2020 bei den Salzburger Osterfestspielen über die Bühne gehen sollen. Dazu kam es nicht. Das Bühnenbild stand auf der Bühne.
Ja.
Du standest auch auf der Bühne.
Ja.
Und dann kam Corona.
Ja, dann wurde geschlossen.
Magst du es kurz erzählen?
Wir standen auf der Bühne, auch die Kollegen aus Dresden. Und dann gab es da eine Sitzung und wir haben auf das Urteil gewartet im Auto da Fee Bühnenbild. Und dann wurde gesagt, so bitte verlasst das Theater, wir schließen jetzt ab. Da haben wir noch gedacht, gut, dann bringen wir das ganze Bühnenbild nach Dresden und probieren hier gleich weiter, damit wir das dann haben, wenn wir wieder können. Und dann, der Rest ist bekannt.
Wir sind jetzt in den Endproben für die Premiere, die wirklich in Dresden stattfinden wird, eineinhalb Jahre später. Aber was mich daran interessieren würde, ist, es gibt diese, du hast diesen Bibliotheksraum gebaut, der stand in Salzburg, der stand auch in Dresden schon für Beleuchtungsproben. Ja. Wie ging es dir gestern Abend bei der Probe? Wie beleben Menschen ein Bühnenbild? Und wie sehr brauchst du auch Menschen, damit deine Bühnenbilder lebendig werden?
Ja, das ist einfach so. Das ist wirklich einfach so. Ich baue ja keine Puppenstuben oder keine Räume, die für sich stehen. Es ist ja kein Museum. Also es muss was darin passieren, damit man auch die Wirkung des Raumes erfährt. Und es hat mir gestern Abend also Klar, die Kollegen, die dann, also von der Statisterie und die dann später die Mönche im langen weißen Kutten sein werden, die sind ja jetzt schon mit ihrem Mönchsgang so über die Bühne gegangen. Und da, ich dachte auch, ja, das Verhältnis von kleiner Mensch zu großer Bücherwand und von der Weite und den Säulen und es haut hin.
Ja.
Dann freue ich mich.
Man merkt auch die Tiefe des Raumes, man merkt auch die Majestät des Raumes in dem Moment, wo Menschen drinstehen.
Und das schöne Licht, was Fabio dann noch gemacht hat, dass die Wände auch ein bisschen erglühen und so ein bisschen diffus sind. Man kann auch Kerzenlicht dann imaginieren und so. Also gestern Abend war ich ganz begeistert.
Ich höre das Klingeln, das uns zum Ende der Pause gemahnt. Wir gehen jetzt wieder in die Semperoper rein. Ja. Lieber Heike, ich danke dir für das Gespräch. Toi, toi, toi für die Endproben.
Ich bedanke mich. Vielen Dank.